Und ich lese uns die Textlesung aus Matthäus 21. Als sie nicht mehr weit weg von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion: Dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa.
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir uns heute am Palmsonntag Gedanken machen können: Wer ist Jesus? Und ich will noch genauer fragen: Wer ist dieser Jesus für dich? Denn das ist das, wo es drauf ankommt. Kann ich diese Frage beantworten? Ja, wer ist Jesus? Und wir wollen einsteigen in diesen Text, den wir eben von der Marion gehört haben, mit Sacharja 9. Juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. So, es ist die Frage. Das, was hier der Sacharja geschrieben hat, das hat er ja nicht zur Zeit Jesu geschrieben, sondern 500 Jahre vorher. Und jetzt ist die Frage: Dieser König, der da kommt, ist das ein Staatsgast? Wer ist der, der kommt? Wenn wir bei uns hier in Deutschland Besuch kriegen, das kann sogar schon sein, dass der Friedrich Merz als Bundeskanzler Hessen besucht. Was passiert? Da ist eine Ehrenformation, die ist aufgereiht. Ja, der Boris Rhein hier auf diesem Bild, Hessens Regierungschef, hat den Friedrich Merz begrüßt auf dem roten Teppich. Und wenn dann noch ein König kommt, King Charles, ja, der wird sogar mit militärischen Ehren empfangen, natürlich auch auf dem roten Teppich. Und wenn die sich dann innerhalb von Deutschland oder innerhalb von Berlin bewegen, dann sind Staatskarossen gefragt. Und was kriegen Sie noch dabei? Natürlich eine Eskorte. Ja, Polizei ist überall, alles versucht, diesen Besuch so reibungslos wie möglich durchzuführen. So, jetzt sind wir am Palmsonntag heute. Ist das auch ein Staatsbesuch, der alles verändert? Ist im Endeffekt das, dieser Besuch von Jesus in Jerusalem das, was die Leute sich so gedacht haben, ey, das ist sowas wie King Charles, wenn er kommt, oder ist es sowas wie, ja, derjenige, der die Macht ergreift, der die Römer rausschmeißt aus Israel, also diese Besatzungsmacht? Ist er derjenige, der kommt und den starken Herrscher darstellt, wo niemand gegen ankämpfen kann? Jesus hat in der Vergangenheit, ist er nie so aufgetreten. Er hat sich immer zurückgezogen. Wir sehen das zum Beispiel hier bei Markus 7. Ja, und er gebot ihnen, sie sollen es niemandem sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über alle Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Trotzdem hat Jesus sich immer wieder zurückgezogen. Auch als sie ihn zum König machen wollten, nach der Speisung der 5000. Er ist erstmal weggegangen und hat sich auf einen einsamen Berg zurückgezogen. Die Jünger hat gesagt, fahrt schon mal los mit dem Boot, ich komme irgendwann hinterher. Jesus war durch seine Wunder immer wieder im Mittelpunkt. Aber es kam ihm darauf an, noch nicht so in Erscheinung zu treten. Er wollte nicht zum König gemacht werden und so weiter. Und wir befinden uns jetzt in einer ganz entscheidenden Phase. Das sind so die letzten 14 Tage, die Jesus auf dieser Erde als Mensch zubrachte. Er kam von Nazareth rüber, wo er auch mit seinen Geschwistern noch gesprochen hatte. Gehst du eigentlich auch zum Fest? Und er sagt, meine Stunde ist noch nicht da. Und dann geht er doch über einen anderen Weg, nämlich durchs Jordantal, und kommt erstmal nach Jericho. Und in Jericho, da trifft er Bartimäus. Und der Bartimäus schreit und sagt, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Da hat er nicht widersprochen. Es ist, dass hier irgendwo eine Veränderung passiert. Ja? Jetzt lässt er sich als der Sohn Davids, also als der König, ansprechen. Ja? Und dann riefen sie den Blinden, sei getrost, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf, kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. In der Öffentlichkeit, Jesus wird wahrgenommen. Er ist derjenige, der Wunder tut, der Blinde zum Sehen bringt. Dann geht er weiter in Jericho und dann sieht er den auf dem Baum sitzen, den Zachäus. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Auch da, Bekanntmachung. Ja? Der Zachäus war ein bekannter Mensch. Und wenn er da hingeht, dann geht das wie ein Lauffeuer rum. Beim Zachäus mehr als negative Sache von den Oberen, denn er sagt, ey, wie kann der sich zu einem solchen Menschen machen, das ist doch derjenige, der uns ausnimmt, der uns betrügt. Und da geht er hin. Aber er hatte genau kapiert, der Zachäus war derjenige, der ihn brauchte. Und er konnte jetzt auch da sich wieder bekannt machen. Und diese Veränderung, die in dem Zachäus passierte, dass er ja, den er etwas geklaut hatte, dass er es vierfach zurückgibt, das wurde mit Sicherheit auch wahrgenommen. Und zwar deutlich wahrgenommen. Und dass der Zachäus dann die Hälfte seines Besitzes den Armen gab, boah, überlegt euch mal, wenn hier so vor Weihnachtszeit die Bettler in Siegen rumsitzen und die kriegten alle ordentlich was ab. Ist schon verrückt, oder? Und dann kam so einer dieser Punkte, wo Jesus deutlich macht, ey, ich bin wirklich der König. Nämlich Maria, die Schwester von dem Lazarus, nahm ein Pfund echte köstliches Nardenöls, salbte Jesus die Füße und trocknete die Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt von dem Geruch des Salböls. Und Jesus sagte, hier, lass sie, als die Jünger protestierten. Sag mal, das hätte man doch alles noch gut verteilen können. Da gibt es so viele Leute, die sind bedürftig und da wird ein Jahresgehalt einfach auf die Füße gegossen. Oder in einem anderen Evangelium heißt es auch, dass der Kopf gesalbt wurde. Jesus sagt, nein, das ist alles gut, das ist schon vorab zu meinem Begräbnis. Und Jesus ist also auf diesem Weg nach Jerusalem. In Jerusalem gab es den Tempel. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, das ist aus dem Museum in Jerusalem, ist ein großes Freilichtmuseum, wo man versucht hat, so ein bisschen zu rekonstruieren, wie war das denn damals? Wie sah das denn aus mit dem Tempel? Die Bilder, die wir heute kennen, da ist ja immer nur diese goldene Kuppel von vom Felsendom, ja, diesem muslimischen Heiligtum, aber da hat im Endeffekt genau dieser Tempel gestanden. Und dieser Tempel, das ist ein Tempel, wo man nicht einfach so reingehen kann. Da gibt es unterschiedliche Bereiche. Den Bereich, wo alle hinkommen konnten. Ja, das könnt ihr euch vorstellen, hier in dieser Mauer praktisch das, was als freie Fläche ist. Und dann gab es, also da konnten also auch Leute hinkommen, die nicht Juden waren und so weiter. Aber dann gab es einen inneren Kreis, ja, der dann mit dieser Mauer abgegrenzt ist, da durften also nur die Leute hin, die besonders geweiht waren. Und dann gab es nochmal weiter innen das Heiligtum, das ist das Erhöhte, und in diesem Heiligtum das Allerheiligste. Das ist genau das, wo der Vorhang im Tempel war, der nachher, so erzählt uns ja auch im Lukas, der bei der Kreuzigung, als Jesus starb, von oben bis unten zerrissen ist, um deutlich zu machen, Gott macht den Weg frei zu sich selbst. So, und dieser Tempel, wenn man da hinging und wollte den besuchen als frommer Jude, da konnte man nicht einfach so reingehen. Was musste man vorher machen? Das ist eine Mikwe. Eine Mikwe ist, wie soll man sagen, wie so ein Taufplatz, wo man Wasser unten drin hatte und da war so viel Wasser drin, dass man da komplett untertauchen konnte. Und das musste auch so sein, denn man benutzte diese Mikwe als ein Reinigungsbad, wo deutlich gemacht wurde, man ist rituell rein. So, und dieser Benutzung von so einer Mikwe, Hitti ist übrigens von uns fotografiert worden in Megiddo. Ne, Megiddo? Ja, egal. Jedenfalls, als wir in Israel waren, und da haben wir halt regelmäßig diese Mikwen gesehen, die man ausgegraben hatte. Und gerade auch um den Tempel herum, da gibt es einige von diesen Mikwen. So, und bevor man also in diese Mikwe reinging, musste man sich erstmal noch richtig reinigen. Das heißt, es wurde alles gewaschen, ja, da durfte also kein Dreck an dir sein, denn wenn du in diese Mikwe gehst und du hast Dreck an dir, dann konnte ja nicht diese komplette Haut mit diesem Wasser benetzt sein. Deshalb war als allererstes die körperliche Reinigung sicherzustellen. Und dann ging man in das Wasser und dann mussten zum Beispiel auch hier die ganzen Schmuck, Bekleidung, alles wurde abgelegt. Und dann ging man in dieses Wasser und tauchte sich komplett unter. Und da standen extra Leute bei, die guckten, dann auch wirklich alles untergetaucht war, ja, bis zu dem letzten Haarzipfel. Ja, und dann kam man wieder raus und das war dieser Moment, wo man sagen konnte, so, mit dieser Reinigung bin ich jetzt auch vorbereitet, in den Tempel zu gehen. Und in diesem Betfage, wie die Marion das eben vorgelesen hatte, da war wahrscheinlich auch diese Mikwe, das war halt nicht mehr sehr weit bis zum Tempel, und um den Tempel rum war wahrscheinlich in dieser Zeit vor dem Passa sehr viel los, und dementsprechend war Jesus schon außerhalb in der Mikwe gewesen und ging dementsprechend dann auf Jerusalem zu. Komplett vorbereitet, so dass man auch in den Tempel einziehen konnte. Und dann kommen wir jetzt an diese Verse in Matthäus 21. Und als sie nicht mehr weit weg von Jerusalem entfernt waren und in der Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los, führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Warum war das so? Wir haben die Antwort eben schon gehört. Es geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorhergesagt wurde. Nämlich: Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Und da gibt es noch exaktere Sachen. Aber was für mich einfach so bezeichnend war: Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Die Jünger haben das wahrgenommen: Hier, wir sollen jetzt einen Esel holen. Aber warum das so war, diese Prophezeiung von dem Sacharja, den hatten sie nicht auf dem Schirm. Da waren sie noch nicht so voll, dass sie das kapiert hatten, was da eigentlich abgeht. Aber Jesus wusste es genau. Und auch wenn die Jünger das noch nicht verstanden haben, später erinnerten sie sich, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbar war, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es die Schrift vorausgesagt hatte. Also diese 500 Jahre alte Schrift wurde erfüllt an diesem Einzug. Und auch wenn die Jünger das in diesem Moment überhaupt nicht verstanden hatten. Ja? So, und dann, die beiden Jünger machen sich auf den Weg und führen alles so aus, wie es Jesus aufgetragen hatte. Marion hat das eben schon gesagt: Wer von euch wird ein Pferd stehlen? Aber heute ist das vielleicht nicht unbedingt das Pferd. Pferde haben wir ja nicht mehr so viel hier in der Gegend. Aber überlegt mal, es kommt jemand zu euch nach Hause und sagt: Ey, gib mir mal dein Auto. Oder ihr seid gerade am Waschen und habt den Schlüssel stecken und der setzt sich rein und startet das Auto und will wegfahren. Da sagt ihr auch: Ey, Moment, mein Auto, du nicht. Ja? Sebastian, wenn dein gutes Auto weggenommen wird, würdest du auch sagen: keine Chance. Ja? Wir würden unser Auto verteidigen mit allem, was wir haben, oder? Gut, kommt vielleicht ein bisschen drauf an, was ist ein Auto für mich? Ja, ist es ein Gebrauchsgegenstand oder ist es wirklich ein Ding, wo ich denke: Boah, klasse, wo ich mich richtig dran freue. Ja, aber irgendjemand Fremden das Auto zu geben, das fällt einem ja oft schon schwer, wenn man innerhalb von der Familie das Auto verleiht. Ja? Und der Tillmann jetzt neulich kam: Ich müsste da mal was abholen. Ja? Habe ich dann ein Problem mit ihm, das zu geben? Bei mir geht das. Ja, mein Bus ist alt, das ist nicht mehr so schlimm. Aber ich habe auch mein Auto schon immer mal wieder kaputt zurückgekriegt. Da war schon mal so eine ganze Türe eingedrückt und so weiter. Aber es ist ja nur ein Gebrauchsgegenstand. Damals waren die Esel halt die Transportmittel. Und so ein Esel, der war ja schon teilweise richtig schön stark. Ja, jedenfalls, was interessant ist, der Matthäus beschreibt das ja verhältnismäßig kurz, ja, der Markus setzt noch einen drauf. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet, der Herr braucht das Tier. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Das hat der Matthäus verschwiegen, dass der sofort wieder zurückgebracht wird. Ja? Und die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen, ey, was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antworten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Wir gehen davon aus, dass, weil das Markus-Evangelium ja wahrscheinlich von dem Petrus diktiert oder erzählt worden ist, und der Markus hat es aufgeschrieben, dass deshalb bei diesem Markus auch diese Feinheiten stehen. Ja? Zum Beispiel dieses Zurückbringen. Das war dem Petrus natürlich wichtig. Ich bin doch nicht der Dieb, der einfach einen Esel klaut. Nein, wir haben schon gesagt, wir bringen den nachher zurück. Ja? Und wenn wir aber auf den Johannes gehen, da stellen wir fest, der hat entweder diese ganzen Sachen aus Matthäus, Markus und Lukas vorausgesetzt. Da steht einfach nur, und Jesus fand einen Esel und setzte sich da drauf. Ja? Gut, das war das Wichtige, das war das Entscheidende. Und das finden wir ja immer wieder bei dem Johannes, der oft einen anderen Blick auch auf diese ganzen Geschichten hat. Ja, und dann ging es jedenfalls auch in Lukas nochmal, dass es ein junges Tier war, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Das ist auch eine spannende Sache. Ich habe euch mal ein Bild vom Esel mitgebracht. Wir hatten ja das Thema schon mit dem Esel und mich trifft so ein Esel immer wieder. Am Weihnachten war es, wenn sich ein Esel eselt. Hier habe ich jetzt Eselreiten. Wer von euch ist schon mal auf dem Esel geritten? Keiner. Du? Wie ist das denn, wenn so ein Esel reiten oder wenn man so einen Esel reitet? Kommt drauf an, ob er gut erzogen ist, genau. Und wenn hier steht, auf diesem Esel ist noch nie jemand geritten, dann ist das eine Frage, ein Esel ist natürlich ein besonderes Tier. Vielleicht mal so eben als Vergleich, Unterschied zwischen Pferd und Esel. Pferd kommt eher hier aus einer weiten Fläche, wo der Fluchtinstinkt das einzig wahre ist, nämlich wenn irgendeine Gefahr ist, wegrennen. Ja? Und die Kleinen von den Pferden versuchten dann hinterherzukommen. Die Esel sind eher aus dem gebirgigen Bereich. Was macht der Esel? Das ist kein Fluchttier. Ein Esel ist ein Tier, was wirklich stehen bleibt, wenn Gefahr kommt. Nicht so den Kopf in den Sand stecken wie ein Vogelstrauß, sondern er bleibt stehen und sieht die Gefahr und geht dann in aller Ruhe weiter, um der Gefahr zu entkommen. Was auch ganz wichtig ist, wenn man sich vorstellt, so in bergigem Land und man hat so ein kleines Fohlen hinter sich, wenn man da einfach wegrennt, das wäre ja eine Katastrophe für so ein Fohlen. Und deshalb ist der Esel ein ganz besonderes Tier. Und wenn man so einen jungen Esel hat, den muss man erst ganz vorsichtig an seine Aufgaben gewöhnen. Dass er nämlich keine Angst bekommt, sondern dass es ihm bekannt ist, dass er nicht einfach nur stehen bleibt, sondern dass er auch das tut, was man sagt. Und so habe ich im Internet so einen netten Text gefunden. Wenn Sie einen Esel besitzen, der groß genug ist, um eine Person zu tragen und ein ruhiges Gemüt hat, können Sie ihn vielleicht an Sattel, Zaumzeug und Reiter gewöhnen. Gehen Sie in diesem Fall langsam und geduldig vor. Esel sind sehr intelligent, aber wenn sie noch nie geritten wurden, brauchen sie Zeit und Training, um das zu lernen. Ja, und man sollte nicht davon ausgehen, dass man einfach einen Esel mit einem Sattel belegen kann und dann einen reibungslosen Vorgang erwarten kann. Es wird nämlich nicht funktionieren. So, und jetzt ist dieser Esel, der noch nie geritten worden ist, wird zu Jesus gebracht. Ja, noch nie geritten. Bindet es los, führt es her zu mir. Und soll euch jemand fragen, der Herr braucht es. Das, was die anderen im Endeffekt auch so berichtet haben. Und jetzt kommt dieser Esel zu Jesus. Ja, und dann haben sie noch nicht mal einen Sattel, sondern sie legen einen Mantel über die Tiere. Jesus setzt sich drauf und es geht los. Wie wahrscheinlich ist das, dass das funktioniert? Es wird nur dann funktionieren, wenn der Schöpfer dieser ganzen Welt sich auf einen Esel setzt und den Esel kennt und der Esel den Herrn kennt. Das steht nämlich auch in der Bibel. Ja? Der Esel kennt seinen Herrn, aber ihr kennt ihn nicht, sagt Jesus zum Volk. Und dann kann dieser Esel genau das tun, was Jesus von ihm erwartet, was Jesus braucht. So, und jetzt ist es so, die breiten den Mantel auf dem Esel aus. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, warum dieser Mantel über dem Esel ausgebreitet wird? So ein Esel hat ab und zu schon mal, ja, wie soll ich sagen, Mitesser ist falsch ausgedrückt. Aber das sind schon mal Tiere in diesem Fell, die einen stören. Flöhe zum Beispiel oder Läuse. So, und jetzt müsst ihr überlegen, Jesus kam gerade aus der Mikwe, war rein und er dürfte sich jetzt nicht mit einem unreinen Tier verunreinigen. Denn dann hätte er ja nicht mehr in den Tempel einziehen können. Folglicherweise konnte man einen Mantel als Schutz drunter legen, der war ja sauber, und dann konnte Jesus ohne Bedenken da drauf gehen. Und wenn so ein kleiner Esel einen reitet, dann war ja auch möglich, dass man mit den Füßen auf den Boden kam. Und dann hat man auch wieder ein Problem. Dann musste man ja nachher wieder die Füße noch waschen. Und dann haben die Leute gesagt, wir breiten unsere Kleider vor ihm aus, dass er ohne sich zu verunreinigen bis in den Tempel kommt. So hat uns das der Jurek Schulz erklärt, als wir in Israel waren und auch so einen schönen Esel gesehen haben. Ich habe jetzt dieses Bild nicht drauf, Birgit. Ja, meine Frau hatte nämlich extra in Jerusalem einen schönen Esel fotografiert. Ich habe es nicht gefunden. Ja, so. Und warum waren eigentlich so viele Leute da? Das wird auch wieder im Johannes erklärt. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Könnt ihr euch das vorstellen? Da kommt... Ja, jetzt Gretenbach ist zu klein. Ja? Eigentlich müssten wir jetzt Berlin haben oder sonst irgendwas, wo klar ist, da kommt ein Wundertäter, der hat Tote auferweckt, der macht Blinde sehend, der macht Lahme wieder zum Gehen. Der ist wahrscheinlich was ganz Besonderes. Wenn ihr in Berlin wärt, oder in Gretenbach, falls er hierhin kommt, würdet ihr nicht auch gucken wollen, ey, wer ist das? Und ich weiß nicht, wenn so in England der King Charles sich der Öffentlichkeit präsentiert, dann wird das ja meistens angekündigt und dann sind jede Menge Leute da und wollen ihn sehen. Aber die können wahrscheinlich noch nicht mal so nah dran kommen, dass sie ihm die Hand schütteln können. Hier wollen sie auch diesen Wundertäter sehen, diesen Jesus sehen. Und deshalb ist dieses Gedränge auch da. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids, gepriesen sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Oder Luther übersetzt es: Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Was heißt dieses Hosianna? Hosianna heißt eigentlich: Hilf doch, rette doch. Mit anderen Worten, wir könnten eigentlich das als ein Gebet sehen. Gott, hilf dem Sohn Davids. Ja? Hilf uns aus deiner Höhe. Und heute ist dieses Hosianna eigentlich ein Jubelruf. Es ist dazu geworden, dass wir uns den Ausdruck von Freude oder so was bringen. So, und jetzt sind die einen absolut begeistert. Absolut begeistert davon, dass Jesus kommt und dass sie ihn sehen können. Und sie gehen wirklich in dieser Erwartung auch daran, das ist jetzt der König, der uns befreit. Das ist der König, der ja, Israel wieder zur vollen Blüte führt. Und trotzdem gibt es die anderen, nämlich die Pharisäer, die erhoben Einspruch. Meister, sagen sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Also dieses Hosianna, dem Sohn Davids. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort: Ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Mit anderen Worten, Jesus ist jetzt hier in einer Phase seines Lebens, wo ganz deutlich werden soll, er ist der König. Er ist der Sohn Davids. Er ist dieser Messias, der kommen soll. Und wenn die Leute nicht schreien, dann würden es halt die Steine machen. Ich habe noch nie einen Stein schreien hören. Aber ich glaube, dass Gott auch da Wunder tun könnte. Und Jesus ist mit Sicherheit in der Lage, genau das zu erledigen. Und dann kommt eine Zeit oder eine besondere Phase in diesem Weg von Bethphage nach Jerusalem. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, die Leute kommen dann über den Ölberg und irgendwann haben die die ganze Stadt vor sich liegen. Die ist etwa 100 Meter unterhalb von dem Ölberg, sodass man einen schönen Überblick hat. Das ist das, wo wir auch immer wieder diesen Blick auf diesen Felsenturm sehen. Und als Jesus sich nun der Stadt nähert und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte: wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnet, nicht erkannt hast. Israel hat Jesus nicht als den Messias erkannt. Und Jesus wusste genau die Folgen. Er wusste genau, was kommen würde. Und deshalb weint er über diese Stadt. Und wenn man das in den Feinheiten guckt, dann steht da, dass er laut schluchzte. So ergriffen war er, weil er genau wusste: Ihr lieben Leute, wo ich so drum gekämpft habe, ihr kapiert es nicht, wer ich bin, und deshalb werdet ihr zerstört. Und es kam so: im Jahr 70 nach Christus wurde ganz Jerusalem platt gemacht. Und man kann heute noch sehen, wo die Steine vom Tempel einfach nur oben runtergeschmissen wurden. Die liegen da noch unten auf dem Boden rum. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Und die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus, Prophet? Dann war er einer von vielen. Aber wenn Jesus wirklich dieser Sohn Gottes war und ist, dann ist er was Besonderes. Damals mussten sich die Leute entscheiden. Ja, wo sind wir? Was machen wir? Wir haben eben gehört, die Pharisäer sahen, ihr Leute, ihr dürft nicht so schreien. Der ist das gar nicht. Die Jünger, die machten genau das, was Jesus gesagt hatte, ohne Wenn und Aber. Aber was ist jetzt mit der Menge? Und ich will auf die Frage raus, wer ist Jesus für mich? Bin ich so ein Mitläufer in so einer Menge, die einfach nur jubelt, weil die anderen auch mitjubeln? Bin ich heute hier im Gottesdienst, aber habe in Wirklichkeit nichts mit Jesus zu tun? Bin ich so ein Mitläufer? Oder bin ich jemand anders? Also bin ich einer von denen, die erst Hosianna rufen und ein paar Tage später kreuzige ihn? Denn wir gehen jetzt auf Karfreitag zu und da ist das so. Wer bin ich? Oder wer ist Jesus für mich? Bin ich jemand wie die Pharisäer, die versuchen, Jesus loszuwerden? Weil er mir zu unbequem ist? Weil ich keine Rechenschaft vor ihm ablegen will? Denn Jesus sagt ja, wir gehen alle auf ein Gericht zu. Und nur der, der an mich glaubt, wird ewig leben. Ist Jesus mir zu unbequem? Oder bin ich einer von den Jüngern Jesu, die den Auftrag gerne ausführen, auch wenn er mir unlogisch erscheint? Ja? Esel klauen. Nein, ausleihen. Wer ist Jesus für mich? Der Petrus, der hat das sehr deutlich ausgedrückt. Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Glauben wir das? Ist das bei mir? Kann ich dem entsprechen, was der Petrus sagt? Ist das auch mein Glaube? Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir dürfen uns fragen, wer ist Jesus für mich? Ist er dieser Weg? Ist er diese Wahrheit? Ist er der, der mein Weg zum Vater ist? Derjenige, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, obwohl er stirbt. Ich möchte einfach diese Frage stellen. Glaubst du das? Glaubst du an diesen Jesus? Und ich wünsche euch, dass ihr jetzt alle mit einem frohen Ja, ich glaube das, Ja, Amen antworten könnt. Und wenn nicht, macht euch Gedanken darüber. Was versäumt man, wenn man nicht an diesen Jesus glaubt? Lasst uns aufstehen, zusammen beten. Wer bist du, Herr? Herr, wir dürfen mit Petrus bekennen, dass wir glauben, dass du der Herr bist, der Messias, der Gesalbte, der Sohn Gottes, der Retter dieser Welt. Und wir dürfen es an diesem Palmsonntag ganz neu in Frage stellen, wie wir damit umgehen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu glauben. Und wenn wir noch nicht glauben, dann führe du uns dahin, dass wir glauben können. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, und wir werden immer wieder Phasen erleben, wo wir nicht zurechtkommen, wo wir merken, dass wir dich besonders brauchen. Wir werden in Phasen kommen, wo wir meinen, wir brauchten dich nicht. Herr, erbarme du dich immer wieder über uns. Führe du uns immer wieder neu zu dir. Schenke, dass wir an deiner Hand in diesem Leben gehen können. In diesem Leben, wo um uns herum so alles am Zerbrechen ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns diese Perspektive bei dir schenkst. Eine Perspektive Ewigkeit. Eine Perspektive auf dem Weg zum Vater. Herr, danke dafür, dass wir das in dir bekommen können. Hilf du uns zu glauben. Hilf du uns in diesem Schritt zu dir. Und Herr, zeige uns dann, wie dieses Leben mit dir eine solche unbegreifliche Herrlichkeit hat, die wir uns nicht mehr vorstellen können. Danke, dass dieses Leben hier auf dieser Erde beginnen kann und nicht erst irgendwann im Himmel sein muss. Ja, und danke dafür, dass wir uns wieder ganz neu an diesem Palmsonntag entscheiden dürfen. Wer bist du für uns? Ja, und so wollen wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.